Tick-Tock, 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 Radio-Tack. Eine andere Welt ist möglich.
Grüße zur Ausgabe 1034. Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. 2010 lebte noch die Hälfte der Weltbevölkerung in einer Demokratie. Heute sind es nur noch 30%. Mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung leben heute in Autokratien. Vor diesem Hintergrund diskutierte Heimer Rücken mit Claudia Niert und Christian Felber im Rahmen des 7. Pioneers of Change Online Summit. Wir bringen einen Ausschnitt.
Ja, ich stelle euch ganz kurz vor, wobei vermutlich die im allermeisten wissen, mit wem sie es jetzt heute zu tun haben. Aber Christian, du bist Initiator der internationalen Gemeinwohlökonomiebewegung und der Genossenschaft für Gemeinwohl in Wien. Ihr habt in Kooperation mit dem Umweltcenter Gunskirchen Österreichs erstes Gemeinwohlkonto geschaffen, angeboten. Mhm. Du hast mehrere Bücher geschrieben und das jüngste, soweit ich das im Blick habe, ist das Thema ethischer Welthandel, das du im Herbst rausgebracht hast. Stimmt das so?
Ist schon ein bisschen älter. Jetzt gibt es noch ein Buch über die Wirtschaftswissenschaft, das heißt This is not Economy.
Ah, wow. Claudine Niert, du engagierst dich bereits seit den 80er Jahren für die Einführung und die Verbesserung von Volksentscheiden und von Bürgerräten. Und dein Schwerpunkt liegt vor allem auf der künstlerischen Gestaltung sozialer Prozesse, also wie wir das klug und kreativ machen können, Beteiligung. Und du bist seit 1998 Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V., und du bist auch Aufsichtsratssprecherin der GLS Treuhand. Und dein Buch heißt Die Demokratie braucht uns. Ja, das ist das Thema für heute Abend. Auch schön, dass du da bist.
Ja, danke dir.
Was ist denn deine Vision von gelingender Demokratie, von gelingendem Zusammenleben, Claudine?
Also ich lebe jetzt wirklich schon seit über 30 Jahren in der Frage, was ist eigentlich die Demokratie und was könnte sie sein? Und ich muss als erstes zugeben, ich glaube, ich werde jeden Tag ein Stück mehr Demokratin und merke, dass das ein Prozess ist, dass Demokratie einfach lebendig ist. Und für mich ist die Demokratie der Zukunft tatsächlich vielleicht die Demokratie der Zuneigung, des Einanders sich hinwenden, Zuwendens, so würde ich es mal heute Abend formulieren. Und vor allem habe ich ein Gefühl dazu. Ich habe das Gefühl, das ist eine lebendige Demokratie. Und was das Zukünftige ausmacht, glaube ich, ist ein Wechsel von der Demokratie, in der wir uns heute befinden, wo wir gewöhnt sind, dass uns Politiker versprechen, dass sie die besten Ideen haben und dass sie in den besten Parteien sind und dass wir sie nur wählen müssen. Und wenn wir sie wählen, regieren sie uns garantiert in paradiesische Zustände. Und wir alle, inklusive der Politiker und Politikerinnen, die wissen, das funktioniert so nicht. Also es ist nicht mehr möglich, dass einer uns allein in paradiesische Zustände regiert. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr die Zeit der Politik, ich sage dir, wo es lang geht. Und ich sage dir richtig gut, wo es lang geht. Und wenn du mich wählst, dann sage ich allen anderen, wo es lang geht. So, genau an dieser Stelle, glaube ich, ist die Zukunft der Demokratie die genau das Gegenteil macht, nämlich zuhört und fragt, was möchtest denn du und was siehst du und was siehst du? Also je mehr ich meine eigene Meinung in den Chor der Blickwinkel der anderen stelle, desto mehr habe ich eigentlich die Garantie, dass die komplexen Lösungen für die Herausforderung von heute und morgen tatsächlich gefunden werden können. Weil es genau eben nicht darum geht, dass einer die Lösung hat, sondern ich bin überzeugt, mehr denn je, dass wir auf die Kompetenz von niemandem verzichten können, um die komplexen Lösungen für morgen kreieren zu können. Und ich könnte jetzt übrigens eine Stunde darüber reden, weil ich lebe dafür und brenne dafür, aber ich bringe noch einen Gedanken rein. Ich wünsche mir eine Demokratie, in der jeder das Gefühl hat, dass er Teil der Demokratie ist, Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Und ganz konkret, ich lebe natürlich mit einer Vision, aber ich arbeite seit 30 Jahren dafür, Modelle zu entwickeln. Und unser jüngstes Modell ist der geloste Bürgerrat. Wir haben zwei Bürgerräte für den Bundestag durchgeführt. Der Bundestag möchte drei weitere durchführen. Also die Vision ganz konkret runterbringen, ist für mich schon das Neue, Modelle zu entwickeln. Und der letzte Satz ist noch, ich wünsche mir eigentlich, dass wir in eine Kultur kommen, dass wir machen ist das Neue, wir brauchen. Ich höre immer zu viel, wir müssen, wir brauchen. Und das findet immer im da draußen statt. Die anderen müssen sich ändern. Da draußen muss Aktion passieren. Ich möchte Mut dazu machen. Ich mache, du machst. Und das ist das neue Brauchen.
Christian, deine Vision von gelingender Demokratie, gelingender...
Ja, da gibt es natürlich mehrere Zutaten, aber das Zuhören ist, glaube ich, eine Hauptingredienz. Das sage ich nicht nur, weil ich bekennendes Mitglied von Mehr Demokratie Deutschland bin und auch ein Fan der Bürgerinnenräte, sondern weil ich auch die demokratische Kultur, die Claudine für mich verkörpert und eben auch versucht, in unsere Lebensrealität zu bringen, sehr unterstütze. Und wenn ich da jetzt in diese Richtung weiterdenke, in die Zukunft, wie diese Demokratie von morgen, in der wir einander zuhören, in dem wir gewaltfrei miteinander kommunizieren, in der wir die andere Meinung respektieren, in der die Grundrechte fest verankert sind und die Gewaltentrennung vielleicht noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, dann kommt als ein visionäres Bild, dass ich ganz selbstverständlich mein individuelles Demokratiekonto haben werde. Das ist ein digitales Demokratiekonto, auf dem ich vier Dinge tun kann im Wesentlichen. Auf den Ebenen Kommunalpolitik, Regionalpolitik, nationalstaatlicher Politik, EU-Politik in unserem Fall und dann die internationale Politik. Und auf all diesen Ebenen kann ich mich einfach informieren, beziehungsweise ich werde, wenn ich das möchte, informiert über anstehende Entscheidungen. Ich kann konsultiert werden, also ich kann angehört werden, meine Meinung, meinen Beitrag. Ich kann mit abstimmen, gegebenenfalls, dort, wo das Abstimmungsrecht bei mir liegt, also beim demokratischen Souverän liegt. Oder ich kann auch eine Abstimmung initiieren sogar, weil in der Zukunft haben wir ja das Recht, eine Volksabstimmung zu initiieren, einen Bürgerinnenrat zu initiieren. Selbstverständlich, wenn ein entsprechendes Quorum, also wenn eine entsprechende Anzahl von Menschen dieses Ansinnen unterstützt, oder sogar im höchsten Fall eine Verfassungsreform zu initiieren, wie das gerade in Chile der Fall war. Das war allerdings eine gewährte Verfassungsreform von oben. Und in der Zukunft hätten wir das ganz selbstverständlich verbriefte Recht, auch eine Generalreform der Verfassung vorzunehmen. Das müssten halt dann entsprechend mehr Menschen wollen als nur eine Einzelfall-Volksabstimmung. Beispiel Glyphosat, wenn die Behörden oder Regierungen das Glyphosat weiter in Verwendung lassen wollen, aber eine Mehrheit der Bevölkerung das nicht will, dann initiieren wir da eine Einzelfall-Volksabstimmung und könnten so auf diese Weise unsere Vertretung korrigieren. Oder ein letztes Beispiel, wenn die Ungleichheit ins Astronomische schießt und die einen schon 200 Milliarden Dollar besitzen und die anderen noch immer nicht genug zu essen haben, dann könnten wir sowohl Mindesteinkommen als auch Höchsteinkommen oder Höchstvermögen beschließen. Dafür reicht eine Einzelfallvolksabstimmung nicht aus, weil das ist zu komplex, das Thema. Da würde sich ein Bürgerinnenrat anbieten. Und da braucht es natürlich mehr Menschen, die sowas wollen. Aber wenn ein entsprechender Anteil der Bevölkerung dies unterstützt, dann gibt es eben einen Bürgerinnenrat zur Begrenzung der Ungleichheit. Und vielleicht noch ein allerletzter Gedanke, um auch diese neue Kultur gleich konkret zu machen. Wir werden dort nicht nur gewaltfrei miteinander kommunizieren und empathisch moderiert werden, sondern wir werden dann auch nicht einen Vorschlag abstimmen oder einen Vorschlag entwickeln, den dann der gesamte Souverän im Idealfall abstimmt, sondern wir werden dort verschiedene Lösungsszenarien entwickeln. Und dann können wir mit dem Verfahren des systemischen Konsensierens dem Souverän getrost die Endentscheidung überlassen und vielleicht wird dann derjenige Vorschlag ausgewählt, der in der gesamten Abstimmungsbevölkerung den geringsten Schmerz und Widerstand auslöst. Das wird so selbstverständlich sein, dass wir uns etwas anderes gar nicht mehr vorstellen können oder das irgendwie in barbarische Vorzeiten fantasieren, was wir heute aufführen.
Wow. Ich frage jetzt nicht, von welchem Jahr du jetzt gerade sprichst.
Oh,
so ungefähr.
Es steht noch ein Zweier vor der ersten Jahreszahl.
Sehr gut. Und wir wissen ja, vielleicht manchmal kippen Systeme viel schneller, als wir denken, und wir können was dazu beitragen. Ja, danke für diese ersten visionären Zukunftsbilder. Und damit wir die Spannung gut aufmachen zwischen Vision und dem, wie es jetzt ist, würde ich euch gern bitten, jetzt mal so zu skizzieren, wo stehen wir denn aus eurer Sicht im Moment? Also wenn wir sagen, die Demokratie braucht uns, könnte man sagen, naja, wofür braucht sie uns denn, beziehungsweise in welchem Zustand ist sie denn aus eurer Sicht jetzt im Moment? Und dann würde ich gern mit euch draufschauen, so, ja, wie könnte man da hinkommen, was könnte uns helfen, diese Weiterentwicklung zwischen dem, wo wir jetzt stehen und dem, wo wir gern hin möchten, zu schaffen. Also so die Frage, so, was beobachtet ihr im Moment, was hat sich da jetzt in den letzten Jahren getan, was war da, vor welchen Herausforderungen stehen wir, was die Demokratie im Moment betrifft? Vielleicht fange ich mal umgekehrt an. Christian, ist das okay? Fange ich mit dir an und dann Claudine? Ist das gut?
Ja, Claudine, wenn du auch nichts, dann gerne fange ich mal an, jetzt in diesem Fall als studierter Politikwissenschaftler. Da muss man das methodisch angehen, die Analyse. Ne? Bei der Vision darf ich ja dann wieder träumen und große, schöne Ideen entwerfen. Aber bei der Analyse des Ist-Zustands frage ich mich sowohl theoretisch als auch empirisch, wo stehen wir heute? Und ja, auch wenn es schwer ist, das zu sagen und festzustellen, die Demokratie befindet sich weltweit auf dem Rückzug in den letzten Jahren. Und das kann man zunächst theoretisch kann man das nachvollziehen, wenn man zum Beispiel den Diskurs von Colin Crouch und seiner Postdemokratie betrachtet. Er sagt, wir haben formal in Jahrhunderten entwickelte Demokratien, aber der Output, der entspricht leider in wichtigen Fällen, dort wo es um viel Macht geht, nicht dem Mehrheitswillen und den Mehrheitsbedürfnissen und Präferenzen der Bevölkerung. Das hat sehr viel mit Machtkonzentration zu tun, aber auch mit nicht ausreichender Gewaltentrennung. Also die Gewaltentrennung Montesquieu, die hat irgendwann mal begonnen, aber wir haben sie vielleicht noch nicht dorthin getrieben, wo sie sein müsste, damit zum Beispiel ein Mensch nicht 200 Milliarden Dollar besitzen kann oder Bayer nicht Monsanto kaufen kann. Das ist eine unglaubliche Machtkonzentration. Oder damit eine Regierung nicht 4 oder 5 Jahre ohne Einspruch und Widerspruch der Bevölkerung durchregieren kann. Ja, da braucht es noch ein Mehr an Gewaltentrennung. Und Postdemokratie meint, dass wir zwar formal verschiedene Formen von Demokratien haben. Es gibt Berichte, die unterscheiden liberale Demokratien von Wahldemokratien und dann verschiedene Klassen von Autokratien. Aber ja, es funktioniert noch nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Da passt auch der Begriff der Econocracy, also der Ökonokratie, ins Deutsche gebracht von einigen Absolventen der Wirtschaftswissenschaft, die sagen, dass die Wirtschaftswissenschaft ideologisch den Kapitalismus so stark in die politische Diskussion übersetzt hat, dass den Regierungen praktisch keine Alternative bleibt, als immer nur ein einziges Rezept anzuwenden, das zu diesem extremen Ausmaß an Ungleichheit führt. Und dieses wiederum ist hauptverantwortlich dafür, dass mächtige Minderheiten ihre Interessen in stärkerem Maße durchsetzen können, als das, was die Mehrheit der Bevölkerung braucht und wünscht. So viel die Theorie. Und jetzt gleich dazu die empirische Praxis. Ich kenne zwei Weltdemokratie-Zustandsberichte, wenn man das so möchte. Das eine ist der Bericht von der Universität Göteborg, dem Institut Varieties of Democracy, also Spielarten der Demokratie. Und das ist schon dieser angesprochene Bericht von liberalen Demokratien, Wahldemokratien, Wahlautokratien und geschlossenen Autokratien, wie Katar zum Beispiel. Und Deutschland ist zum Glück noch eine liberale Demokratie, also in der höchsten Kategorie. Aber die Anzahl der liberalen Demokratien ist seit 2010 kontinuierlich von knapp über 40 auf knapp über 30 Staaten zurückgegangen. Das ist ein langfristiger Prozess, wichtig. Der hat weder mit der Pandemie noch mit dem Ukraine-Krieg begonnen, sondern der dauert mittlerweile 13 Jahre an. Und es ist ein kontinuierlicher Rückgang von liberalen Demokratien. Und just 2022 ist auch Österreich abgestiegen von einer liberalen, von der höchsten Stufe einer liberalen Demokratie in eine nur noch Wahldemokratie. Womit das zu tun hat, da könnten wir jetzt lange aber es ist ein Rückgang. Und das letzte ist ein anderer Report, weil ein Report kann immer irren, darum sollte man auch mehrere miteinander vergleichen, von Civicus, das ist ein weltweites Netzwerk von Bürgerinnenbeteiligung. Da sind aktuell in der höchsten, die unterscheiden 5 Klassen, und in der höchsten Klasse befinden sich hier zum Glück sowohl Deutschland als auch Österreich noch, also unverändert. Aber von 15 Staaten, die eine Veränderung durchgemacht haben im letzten Bericht, hat sich die Demokratieklasse in 14 Staaten verschlechtert. Und nur in einem einzigen Staat, in der Mongolei, hat sich der Demokratiestatus verbessert nach diesem Report. Ja, das ist der Ist-Zustandbericht. Und vielleicht, damit es nicht ganz so trocken und wissenschaftlich ist, ich glaube, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, ist, dass der Diskurs sich verschärft hat, dass viel mehr Abwertung und Ausgrenzung im Gespräch stattgefunden hat. Und das ist aus meiner Sicht ein starkes Gift für die Demokratie. Also da müssen wir ganz viel auf der Ebene der Diskursethik lernen. Und ein zweites, wir hatten viele Krisen, und aus meiner Sicht müssten die Grundrechte gerade in Krisen bestehen. Ich glaube, es ist ein Missverständnis, dass man die Grundrechte nur bei Schönwetter aufrechterhalten muss, aber sobald das Schlechtwetter eintritt, dann darf man sie begrenzen und beschneiden. Ich sehe es mittlerweile umgekehrt. Die Grundrechte heißen deshalb so, weil sie keine Schönwettergrundrechte, sondern Allwettergrundrechte sein müssten und wetterfest gemacht werden müssen und gerade in der Krise halten müssen. Das, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren nicht verstanden oder vergessen, oder es ist uns irgendwie aus der Hand geglitten, aber wir werden viele Krisen in der Zukunft auf uns zukommen. Wir sehen viele Krisen auf uns zukommen, und ich denke, eine wichtige Lehre ist, egal welche Krise da jetzt vor der Tür steht, die Grundrechte wetterfest machen und den öffentlichen Diskurs in Richtung gewaltfreies Miteinander sprechen. Und dazu gehört eben ganz eminent auch das Zuhören und das Ertragen und das Respektieren der anderen Meinung.
Claudine, was magst du dazulegen zu diesem Zustandsbericht?
Danke dir, Christian. Vor allem ist das ja die Steilvorlage. Das ist echt toll. Also ist ja schon irre, wenn wir 2010 haben ungefähr fast die Hälfte der Menschheit, Weltbevölkerung, in einer Demokratie gelebt. 49%. 10 Jahre später sind es nur noch 30% der Weltbevölkerung, die in einer Demokratie leben. Das heißt, 70% der Weltbevölkerung lebt in einer Autokratie. Jetzt mal, ne? Grob runtergebrochen, deswegen sage ich Steilvorlage von Christian. In Deutschland erleben wir den Umfragen jetzt Friedrich-Ebert-Stiftung oder Monitor letztes Jahr, dass fast jeder Zweite der Demokratie misstraut oder sie für nicht mehr geeignet hält oder was auch immer. Zumindest ist ein Zweifel zu spüren. Und interessant ist doch aber, dass das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Freiheit zunimmt. Ich glaube, das sind so zwei parallele Entwicklungen, die scheinbar gegeneinander gehen. Ich glaube aber, dass sie ganz viel miteinander zu tun haben. Denn wenn wir auf unsere deutsche Empirie gucken und sagen, da, wir haben eine starke Demokratie in Deutschland, auch wenn wir sie weiterentwickeln müssen, und da, wo die Menschen sich direkt beteiligen können, zum Beispiel in der Kommune durch Bürgerbegehren, da gucken wir in Deutschland auf eine Empirie von über 9000 Bürgerbegehren. Das heißt, die Menschen beteiligen sich. Auf Landesebene gucken wir auf ich glaube, es sind inzwischen an die 380 Volksbegehren, die initiiert wurden, auf den Weg gebracht worden sind. Also da, wo die Elemente da sind, möchten sich die Menschen beteiligen. Und ich glaube, das Problem, und da wage ich mich jetzt eben über die Analyse hinaus, ohne das erforscht zu haben, aber aus unserer praktischen Wahrnehmung, glaube ich, dass die Demokratien damit kämpfen, dass sie nicht das Versprechen einlösen der größtmöglichen Zufriedenheit aller. Also wir haben uns für die Demokratie entschieden, weil wir uns dadurch erhoffen, dass es uns allen gut geht. Und je weniger dieses Versprechen eingelöst wird, desto mehr geht man von der Demokratie ab. Und das, glaube ich, ist das Problem, anstatt zu denken, die Demokratie ist keine technische Erfindung, das ist eine Errungenschaft von uns Menschen. Wie können wir sie denn weiterentwickeln? Wenn wir heute auf der Stufe 6 sind, wie kommen wir jetzt in die Stufe 7 und 8? Also wie demokratisieren wir eigentlich die Demokratie? Und ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, dass wir uns zu sehr an so eine Art Distanzdemokratie gewöhnt haben. An eine Demokratie, da wählt man jemand und das ist dann außerhalb von mir und die regeln dann für uns die Probleme. Die Demokratie hat mit mir zu tun. Und wenn ich mich nicht in Bezug stelle zur Demokratie, dann schwächt das die Demokratie. Und das kommt zu meiner zweiten Analyse. Ich glaube, die Distanzdemokratie, die ist auch bei uns in Deutschland erlebbar, weil wir haben unzufriedene Bürger und Bürgerinnen. Aber aus meinen Gesprächen mit weit über 500 Politikern, Politikerinnen in allen Ebenen, kommunale Ebene, Landebene bis in die Ministerien, Bundesministerien rein, stelle fest, wir haben auch sehr unzufriedene und verdrossene Politiker und Politikerinnen, weil die einfach spüren, dass sie für das, wofür sie gewählt worden sind, gar nicht antreten können. Ich gebe mal so ein ganz klares Beispiel. Wir haben, und ich bin ein großer Fan des Parlamentarismus, aber eine Situation, dass wir in Deutschland in der letzten Legislaturperiode nicht einen Gesetzentwurf im Bundestag verabschiedet haben, der aus der Opposition kam. Das heißt, da frage ich mich doch, warum wähle ich dann die Opposition, wenn ich nicht das Versprechen kriege, dass das, was ich gewählt habe, sich auch in den Gesetzen niederschlägt. Ich als Bürgerin erwarte, wenn wir ein Klimagesetz machen, dass sowohl die grünen Aspekte sich in diesem Gesetz wiederfinden, als auch die Konservativen, als auch die Liberalen, als auch die Sozialdemokratischen. Das heißt, mir ist doch am ehesten gedient, wenn ich merke, dass die Vielfalt der Gesichtspunkte sich in einem Gesetz niederschlägt. Aber so ist heute Politik nicht organisiert, sie ist heute fragmentiert organisiert. Das heißt, je größer die Distanz, desto größer der Machtkampf und desto weniger steht die Sachpolitik im Vordergrund. Und ich glaube, wieder der Umkehrschluss ist, wir müssen, das habe ich vorhin bei der Vision noch vergessen zu sagen, dass wir wegkommen von der Fragmentierung und dieser starken, farbigen Parteizugehörigkeit, die ist im Wahlkampf vielleicht wichtig, aber im Parlament habe ich eine kompetente Parlamentsgruppe. In Deutschland gerade mit 736 Abgeordneten. Und das geballte Kompetenz, die ich generieren muss. Und ich möchte, dass die Fähigkeit eines jeden Abgeordneten 4 Jahre lang in die Problemlösung geht und in die Gesetzgebung hineinfließt. Und ich wünsche mir gute, stabile Teamarbeit bis hoch in die Regierung rein. Ich glaube, die Ein-Mann-Regierungen, an der Spitze steht ein Mann und hat möglichst viel Macht oder eine Frau. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die kommt aus der Vergangenheit. Die Zukunft arbeitet im Team. Und ich glaube, wenn wir große, starke Teams auch in den Regierungsführungsebenen haben, dann beugen wir auch den Konflikten vor, bis hin, glaube ich, bis zur Kriegsbildung. Weil dann einfach nicht die ganze Welt auf einen Mann starrt und guckt, wie es dem gerade geht oder wo er sich gerade politisch befindet, sondern dann kommen wir in dieses kollegiale Miteinander. Und ich bin überzeugt, und deswegen ziehen diese Themen auch gerade, dass wir innerlich eigentlich da schon sind. Innerlich wissen wir, unsere Füße stehen alle auf dem gleichen Erdball. Und diese Erde kann nur mit uns leben und wir mit der Erde, wenn wir im Schulterschluss mit allen eine Weltgemeinschaft bilden. Und jede Nation trägt eine ganz bestimmte Farbe, eine ganz bestimmte Kultur, einen ganz bestimmten Beitrag dazu in diese Runde bei. Und je mehr dieser Schulterschluss uns bewusst wird, desto mehr kann eigentlich, glaube ich, die Gemeinschaft prosperieren davon. Das heißt, Überwindung der Fragmentierung, deswegen sage ich die Demokratie der Zuneigung, in das Interesse, in die Verbindung, hey, wer bist denn du? Du bist ja ganz anders als ich. Aber genau dich brauche ich, weil du bringst Gesichtspunkte, die habe ich nicht. Und daraus entsteht Zukunft.
Reagieren drauf, Christian.
Ja, da gibt es jetzt so viel, wo ich anknüpfen kann. Also zunächst gibt es noch aus Österreich, das habe ich noch nicht dazu gesagt, auch jetzt gerade einen Demokratie-Monitor. Und der hat ein furchtbares Ergebnis und ein sehr hoffnungsmachendes Ergebnis. Das furchtbare Ergebnis zuerst, den Demokratiemonitor gibt es seit 2018 und damals haben 2/3 der Bevölkerung waren mit dem damaligen Zustand der Demokratie zufrieden. Und im letzten Jahr ist dieser Zufriedenheitsgrad auf das absolute Minimum von 1/3 abgestürzt, muss man sagen, von 2/3 auf 1/3. Und jetzt kommt die gute Nachricht, ganz in deinem Sinne, Claudine. Die Konsequenz ist nicht, dass sich jetzt plötzlich eine große zusätzliche Anzahl von Menschen nach einer starken Person Jahrzehnt, sondern der Ruf nach der starken Person ist mehr oder weniger konstant geblieben. Und auch der Glaube an die Demokratie an sich ist konstant geblieben. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, die Menschen wünschen sich aufgrund der schlechten Erfahrung mit der derzeitigen Demokratieform nicht weniger Demokratie, sondern sie wünschen sich mehr Demokratie. Ja, das ist eine ganz, ganz gute Nachricht. Sie wollen eine kooperativere Regierung. Und das Zweite, was mir dazu gleich eingefallen ist, muss ich sagen, eine der ersten Gemeinwohlgemeinden in Deutschland, Klicksbühl in Schleswig-Holstein, da hat da, das ist bei dir ums Eck, oder wie?
Ich bin gerade 5 Kilometer davon entfernt.
Oh ja, ja, dann empfehle
von der Nordsee.
Ich, da mal rüber zu gucken, weil da haben die Fraktionen der Ortsparteien, die haben sich zusammengeschlossen zur ZDU. Also ich glaube, der Bürgermeister war auf der CDU-Liste, weiß ich gar nicht genau. Und die haben sich zur ZDU zusammengeschlossen. Es gibt jetzt keine Fraktionen mehr und ZDU steht für Zu-Ende-Denker-Union. Und das ist einfach ein geniales Beispiel, wie man es anders machen kann. Ich habe selbst viel zu Kooperation und Konkurrenz gearbeitet und schlage vor, dass wir auch die Wirtschaft von einer Konkurrenzmarktwirtschaft auf eine kooperative Marktwirtschaft ändern sollten, was nicht bedeutet, dass es nur noch ein Monopolkartell gibt. Das ist das sofortige Missverständnis aus der heutigen Logik, sondern dass viele kleinere WirtschaftsakteurInnen als heute miteinander strukturell und prinzipiell kooperieren. Das kann man sich offenbar gar nicht vorstellen innerhalb des jetzigen Modells. Aber man kann es innerhalb einer winzigen Gedankenübung, kann man sich das dann vielleicht doch vorstellen, am Beispiel eines politischen Gesprächs im Bundestag. Wenn das Gespräch nach dem Prinzip der Konkurrenz abläuft, sei das jetzt zwischen Parteien oder einzelnen Politikerinnen, und wir Konkurrenz definieren als einander ausschließende Zielerreichung. Das heißt, entweder du gewinnst oder ich gewinne. Win-lose sozusagen. Dann bin ich per Definition darauf aus, alles, was du sagst, egal wie klug und weise das ist, es runterzumachen und abzuwerten, damit ich besser dastehe. Und selbst wenn das, was ich zu sagen habe, eigentlich viel weniger klug und weise ist, sage ich es umso lauter, um vom Verdacht abzulenken, dass es vielleicht gar nicht so toll ist wie das, was du zu sagen hast. Aber und im Kooperationsmodus, Kooperation ist definiert durch Win-Win, gemeinsame Zielsetzung und gemeinsame Zielerreichung. Ins Politische übersetzt, wir suchen gemeinsam die beste Lösung für das anstehende Problem. Das ist übrigens auch die lateinische Grundbedeutung von Competition, von Cumpetere heißt zusammensuchen. Nicht gegeneinander suchen würde eigentlich im Lateinischen Contra-Petition heißen oder eben Counter-Petition. Das heißt, wir machen eigentlich das Gegenteil von dem, was der Begriff bedeutet. Und in der Kooperation würde ich eben gut zuhören, um herauszuhören, ob du eigentlich nicht mehr zu sagen hast als ich. Wenn das der Fall ist, dann lasse ich dich reden und unterstütze dich. Und umgekehrt ist es ja auch. Das heißt, nur dann, wenn ich den besten Beitrag leisten kann zur besten Lösung für alle, nur dann ergreife ich überhaupt das Wort. Und das ist der Unterschied zwischen einem kooperativen und einem kontrapetitiven Gespräch. Und das wäre auch Bestandteil einer Demokratie von morgen, einer demokratischen Kultur von morgen. Und vielleicht, damit ich auch noch einen letzten Vorschlag, wohin die Reise gehen könnte. Ich übertitel das als souveräne Demokratie, was ich mir vorstelle. Und ich habe das einfach ein bisschen weitergedacht und habe dann das einfach nur ernst genommen. Ne? Wenn das wirklich so ist, dass die allgemeine Bevölkerung die höchste Instanz ist, dann müsste sie doch auch Rechte als diese Instanz genießen. Und das sind Souveränsrechte.
Gerhard Gutschi sagt Baba und lasst euch nichts gefallen.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.